Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Das ist das Rabe Info vom Montag, den 24. Februar. Herzlich willkommen. Heute beschäftigen wir uns mit folgenden Themen: Wahlerfolg der AfD, der Deutsche Bundestag wurde gestern gewählt und rückt deutlich nach rechts. Erste Einschätzungen am Morgen nach der Wahl. Dann 3 Jahre Krieg in der Ukraine. Genau heute vor 3 Jahren fiel Russland völkerrechtswidrig in die Ukraine ein und begann so einen Angriffskrieg.
An diesem Tag hat sich das Schicksal von Millionen verändert. Und ich habe das Gefühl, dass das menschliche Leben in der heutigen Welt entwertet wird.
So Svetlana Prokopchuk, Journalistin aus der Ukraine. Und schließlich Widerstand gegen Putins Russland. Diana Burkott von Pussy Riot war zusammen mit der Band New Age Doom auf Europa-Tournee. Einblicke in das Punk-Konzert am Ende der Sendung. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet heute Sarah Heinzmann. Schön, dass ihr uns zuhört.
Rabe Info.
Soweit der Überblick über die heutige Sendung. Wir kommen nun zuerst zu den Kurznachrichten des Tages. In Bern fand am Wochenende eine pro-ukrainische Demonstration statt. Die Details Noah Bio.
In Bern trafen sich rund 2000 Menschen zu einer Kundgebung und Demonstration anlässlich des Krieges in der Ukraine, der heute vor 3 Jahren begann. Die Hälfte der 2000 Personen stammten aus der Ukraine, wie unter anderem der Tagesanzeiger berichtet. An der Kundgebung sprachen die Mitte-Ständerätin Marianne Binder-Keller und SP-Nationalrat Fabian Molina.
Demonstriert wurde am Wochenende auch in der Innenschweiz.
Am Samstag war die Stimmung in Einsiedeln aufgeheizt. Das Bündnis gegen Rechts rief zur Demonstration gegen Alice Weidel auf. Angereist sind jedoch nicht nur Demonstrierende gegen Rechts, sondern auch AfD-Sympathisierende. Auch die Polizei war mit viel Personal vor Ort, um ein Aufeinandertreffen der zwei Gruppen zu verhindern. Die AfD-Politikerin Alice Weidel wohnt in Einsiedeln und kandidierte für das Kanzleramt in der Deutschen Bundestagswahl. Ungefähr 200 Leute protestierten gegen Alice Weidel und gegen die AfD-Politik, wie die Luzerner Zeitung und weitere Medien berichten.
Ins Ausland. Die türkische Regierung setzt erneut einen pro-kurdischen Bürgermeister ab.
Wie die kurdische Nachrichtenagentur ANF berichtet, handelt es sich um den DEM-Politiker Mehmet Alkan. Alkan war Co-Bürgermeister der Stadt Kayseri. Die türkische Regierung hat ihn durch einen Beamten der Regierungspartei AKP ersetzt. Die türkische Regierung wirft Alkan vor, Mitglied der Arbeiterpartei Kurdistans PKK zu sein. Die Türkei stuft die PKK als Terrororganisation ein. Mehmet Alkan ist nicht der einzige abgesetzte Bürgermeister im Südosten der Türkei. Seit den Kommunalwahlen vom vergangenen März hat die Regierung unter Erdogan 12 Gemeinden in der Region unter Zwangsverwaltung gestellt.
Die Vereinten Nationen fordern einen Waffenstillstand in Kongo-Kinshasa.
Wie der Fernsehsender Africa News berichtet, verabschiedete der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen am Freitag eine Resolution einstimmig. In der Resolution fordert der Sicherheitsrat einen sofortigen und bedingungslosen Waffenstillstand. In Kongo-Kinshasa kämpfen seit längerer Zeit von Ruanda unterstützte Rebellen gegen die Armee der kongolesischen Regierung.
Und zum Schluss noch ein Blick in die USA. Dort macht die Trump-Regierung vorwärts mit dem geplanten Abbau bei der USAID.
Die US-Entwicklungshilfebehörde USAID hat die Entlassung oder Beurlaubung eines Großteils ihrer Beschäftigten angekündigt. Das berichtet der Deutschlandfunk. In den USA werden rund 1600 MitarbeiterInnen entlassen. Bis auf wenige Ausnahmen werden zudem sämtliche Beschäftigte weltweit beurlaubt. Ein US-Bundesrichter hatte die Freistellungen zunächst ausgesetzt, bestätigte sie nun aber doch. Der US-amerikanische Präsident Donald Trump will die Entwicklungshilfebehörde USAID weitgehend auflösen. Unmittelbar nach seiner Vereidigung hatte Trump bereits per Dekret die US-Auslandshilfen für 90 Tage weitgehend eingefroren.
Das waren die Nachrichten des Tages mit Redaktionsschluss um 10.45 Uhr. Verantwortlich Martin Schwarzwelle und Noah Bium. Und schließlich noch die Wetteraussichten. Der morgige Dienstag bringt ab den Morgenstunden Regen bei Tageshöchstwerten um die 9 Grad. Noch bis zum Mittwochvormittag ist mit zeitweise Regen zu rechnen. Am Mittwochnachmittag ist es bei rund 8 Grad trocken. In der Nacht auf Donnerstag fallen die Temperaturen nochmals unter den Gefrierpunkt. Den Tag durch wird es dann bei bedecktem Himmel trocken und um die 7 Grad warm.
Rabe Info.
Deutschland hat gewählt und ist nach rechts gerückt, und zwar deutlich. Große Gewinnerin der Wahl ist die zu teilen rechtsextreme Partei AfD. Sie hat den Wählerinnenanteil auf 20,8% genau verdoppelt und ist nun zweitstärkste Partei. Sie folgt damit auf die Union von CDU und CSU. Auch die Union geht als Gewinnerin aus den Wahlen hervor. 4,4% hat die Union dazu gewonnen. Wahlverliererin ist die SPD. Fast 10% haben die SozialdemokratInnen eingebüßt. Verluste gab es auch für die Grünen. Diese kommen nur noch auf knapp 12% der Stimmen. In Zukunft nicht mehr im Bundestag vertreten ist die FDP. Sie holen 4,3% der Stimmen und verpassen die erforderliche 5%-Hürde knapp. Nicht in den Bundestag einziehen wird auch das Bündnis Sarah Wagenknecht. Für die Regierungsbildung heißt das, die Union braucht die Grünen nicht mehr zum Regieren. Die große Koalition zwischen SPD und CDU/CSU wird aller Wahrscheinlichkeit nach die Regierung bilden. Eine Koalition mit der AfD schloss Friedrich Merz von der CDU aus. Kann man diesem Lippenbekenntnis vertrauen? Das habe ich Pauline Jäckels gefragt. Sie ist Redaktorin bei der deutschen Tageszeitung Neues Deutschland.
Es gibt natürlich Grund, an diesem Lippenbekenntnis zu zweifeln. Den hat er uns dadurch gegeben, dass er vor wenigen Wochen sein Versprechen, dass er die Brandmauer einhält, im Bundestag gebrochen hat. Er hat nämlich gemeinsam mit der AfD über einen Antrag abgestimmt und wollte wenige Tage später gemeinsam mit ihr über ein Gesetz abstimmen. Das wäre das erste Gesetz gewesen, das durch den Deutschen Bundestag geht, das nur basierend auf den Stimmen der AfD verabschiedet worden wäre. Trotzdem bin ich mir zu diesem Zeitpunkt recht sicher, dass er das Versprechen, nicht mit der AfD zu koalieren, nicht brechen wird.
Dann sieht es aller Wahrscheinlichkeit so aus, als würde die Union mit der SPD eine große Koalition bilden. Das würde dann wiederum heißen, dass die AfD in der nächsten Legislaturperiode in der Opposition sitzt, im Bundestag, und zwar als zweitstärkste Partei. Wie genau könnte dies den Politstil der nächsten 4 Jahre prägen, wenn die AfD in den nächsten 4 Jahren in Opposition ist?
Ja, ich bin auch gerade im Haus der Bundespressekonferenz. Hier ist ein Pressekonferenzmarathon mit verschiedenen Parteien. Gerade eben war Alice Weidel, die Co-Vorsitzende der AfD, hier und Tino Chrupalla. Und dort hat man direkt gemerkt, die AfD ist natürlich mit einem riesen Selbstbewusstsein hier reingegangen. Es war ein historisches Ergebnis für die rechte Partei. Sie sind zweitstärkste Kraft und sie erheben einen Anspruch, mitzuregieren. Sie sehen natürlich diese Brandmauer, die Regel, dass man mit der AfD nicht koaliert, als unfair. Sie benennen sie als undemokratisch, und so wird sich natürlich auch ihr Verhalten in der nächsten Legislatur widerspiegeln, dass sie dort massiv Druck machen werden von rechts, und haben jetzt natürlich auch einfach viel mehr die Möglichkeit, das zu tun, weil sie mit so einer enormen Stärke in den Bundestag einziehen.
Schauen wir doch noch auf die Wahlerfolge der Linken. Die Linke, die war vor allem bei jungen WählerInnen und ErstwählerInnen sehr beliebt. Sie war stärkste Kraft und holte 25% der Stimmen von den 18- bis 25-Jährigen. Wieso genau?
Das ist eine komplexe Frage. Wenn man in die deutsche Medienberichterstattung schaut, dann könnte man meinen, allein der TikTok-Hype um die Spitzenkandidatin Heidi Reichenegg sei verantwortlich für das gute Ergebnis der Linken. Ich glaube, allein damit ist es nicht getan. Es stimmt schon, die Linkspartei konnte ihre Zahlen in den sozialen Medien, ich habe gestern die Zahlen gesehen, teilweise bei Instagram verdoppeln, bei TikTok verdreifachen. Das ist natürlich nicht irrelevant, gerade wenn es um die jungen WählerInnen geht. Aber es kommen noch andere Faktoren dazu. Dadurch, dass die Grüne und die SPD im Bundestagswahlkampf sich so auf das Migrationsthema fokussiert haben und sich eben nicht der teilweise sehr rassistischen Debattenführung entgegengestellt haben, hatte die das Alleinstellungsmerkmal, dass sie die einzigen sind, die sich gegen diese Migrationsdebatte und wie sie geführt wird, stellen.
Den Einzug in den Bundestag knapp verpasst hat das Bündnis Sarah Wagenknecht. Hat die Abspaltung des BSW nun unter dem Strich den Linken geholfen?
Das ist gar nicht so leicht zu sagen. Da müssten wir ganz genau auf die Zahlen der Wählerwanderung schauen. Aber es hat ihn, wir haben natürlich insofern davon profitiert, dass in Augen vieler ein Flügel weggegangen ist, der als russlandfreundlich wahrgenommen wird. Das war für viele auch der Grund, warum sie vorher die Linke nicht wählen konnten oder wollten. Insofern wird es dazu geführt haben, dass die Linke auch einiges an Stimmen gewonnen hat. Und wovon die Linke auch jetzt profitiert, ist, dass es viel leichter ist für die Vorsitzenden, den Laden beisammen zu halten, das Streit zu vermeiden. Es gibt zwar immer noch Flügel in der Linken, die unterschiedliche Positionen haben, aber eben nicht mehr so krass, wie es war, als Wagenknecht und ihre Leute noch in der Partei waren.
Pauline Jeckels haben wir gehört. Sie ist Redaktorin bei der deutschen Tageszeitung Neues Deutschland. Wir haben heute kurz vor der Sendung miteinander telefoniert.
Rabe Info.
Genau heute vor 3 Jahren fiel Russland völkerrechtswidrig in die Ukraine ein und begann so einen Angriffskrieg. Noch immer weiß Europa keine Antwort auf die territorialen Ansprüche Putins. Mit dem Amtsantritt Trumps in den USA hat sich die Dynamik noch einmal verändert. Neu verhandelt die USA direkt mit Russland und ohne die Ukraine über ein mögliches Kriegsende. Außerdem kritisierte Trump den ukrainischen Präsidenten Zelensky und verbreitete die Fehlinformation, Zelensky habe lediglich eine Zustimmung von 4% in der Bevölkerung. Wie erwähnt, eine nachweisliche Fehlinformation. Nur Pio hat mit Svetlana Prokopchuk über die vergangenen 3 Jahre Krieg und die jüngsten Entwicklungen gesprochen. Svetlana Prokopchuk ist Journalistin und lebt in Bern. Auf Radio Rabe leitet sie die Sendung Ukrainische Welle. Nur Pio wollte als erstes von ihr wissen, was ihr durch den Kopf geht, wenn sie an den 24. Februar 2022 denkt.
Es tut mir weh. Wenn ich an diese Zeit denke, dann erinnere ich mich an das Haus, das um mich herum war. An diesem Tag um 5 Uhr morgens schlugen die Russen mit einer Rakete auf den Flughafen in meiner Stadt ein und ich habe meinen Sohn, meine Schwester, meine Eltern angerufen und habe gesagt, dass wir, falls keine Verbindung gibt, uns nach dem Krieg im Haus meiner Mutter treffen. Es ist Haus, wo ich aufgewachsen bin und es war für mich wichtig, dort zu uns treffen mit meiner Familie. Auch ich denke darüber nach, wie viele Menschen durch die Entscheidung eines Einzelnen sterben können. Für diese Menschen sind wir nur Statistik. Leider, aber an diesem Tag hat sich das Schicksal von Millionen verändert. Und ich habe das Gefühl, dass das menschliche Leben in der heutigen Welt entwertet wird. Ein Mensch ist nichts wert, leider.
damals, jedenfalls schien das von hier aus der Eindruck zu sein, war in der ukrainischen Gesellschaft eine starke Entschlossenheit zu spüren. Wie sieht das heute aus?
Ja, es war schon. Tausende von Menschen haben sich versammelt vor den Militärkommissariaten, um nach Kiew oder in den Osten zu fahren. Ich erinnere mich, wie ich bekannte Männer in der Nähe getroffen habe und ihnen Essen für Reise angeboten habe. Später nahmen wir Menschen aus dem Osten auf, wo bereits Gebiete besetzt waren, und sie hatten ihre Häuser und Angehörigen verloren schon. Wir haben Essen, Kleidung gesammelt und dann haben Schlafplätze für sie gefunden und gleichzeitig verfolgten wir die Nachrichten und ich erinnere mich sehr gut, die Russen waren nahe, wir haben das immer gelesen. Ja, heute sind die Ukrainer nicht mehr so entschlossen wie damals. Viele Männer sind gefallen, nicht alle sind mit der Mobilisierungspolitik einverstanden und ein weiterer Faktor ist die Kriegsmüdigkeit. Das wirtschaftliche Leben in der Ukraine ist derzeit äußerst schwierig. In der Gesellschaft wachsen Verzweiflung und Wut. Doch es gibt keine Stimmung, unsere Gebiete an Putin abzugeben. Die Überzeugung bleibt, die Menschen sind nicht umsonst gestorben und deshalb halten wir durch.
Auch hier in der Schweiz, da war zu Beginn die Solidarität groß. Das scheint nun etwas abgenommen zu haben. Unter anderem zeigt sich das darin, dass die bürgerlichen Parteien im Parlament Ende letzten Jahres die Bedingungen für den Schutzstatus verschärft haben. Wie nimmst du das wahr? Hat deiner Meinung nach die Solidarität stark abgenommen?
Das ist nicht nur in der Schweiz so, sondern in ganz Europa jetzt. Was die Schweiz betrifft, die Schweiz möchte die Bewohner der Ukraine nach den Regionen aufteilen, aus denen sie kommen. Das ist wirklich schmerzhaft für mich zum Beispiel. Ich komme aus dem Westen und für die Schweiz gilt meine Region als sicher. Aber Raketen und Drohnen treffen auch uns. Außerdem ist die Grenze zu Belarus nur 100 Kilometer entfernt. Und dort stehen russische Truppen seit dem ersten Kriegstag. Und wer weiß, ob sie nicht von dort eingreifen wieder. Und dann gibt es noch eine andere Region, in der ich geboren wurde. Es ist Chmelnytskyi. Meine Eltern wohnen dort. Und sie leben in der Nähe eines Militärflugplatzes. Es wird regelmäßig etwa einmal pro Woche bombardiert und viele Menschen sind schon gestorben. Viele Häuser sind zerstört. Kann man diese Region als sicher bezeichnen? Nein, ich finde nein. Und zum Beispiel meine Eltern wollen die Ukraine nicht verlassen, weil dort das Grab ihres Sohnes, meines Bruders ist. Aber es gibt viele andere Menschen, für die diese Situation sehr gefährlich ist. Ehrlich gesagt, russische Raketen halten sich nicht an Schweizer Regeln.
Svitlana, du bist Journalistin und kriegst so die Diskussionen über den Krieg in der Ukraine genauso wie jene hier in der Schweiz und in ganz Westeuropa mit. Wie blickt man in der Ukraine auf die europäische und die Schweizer Politik in Bezug auf den Krieg?
Die Ukrainer respektieren die Neutralität der Schweiz, aber manchmal verstehen sie sich nicht. Die Botschaft der Ukrainer lautet: heute wir, morgen ihr. Und ich denke, Europa sieht und hört inzwischen Putins Reden über territoriale Ansprüche gegenüber europäischen Ländern. Außerdem wird er mit Unterstützung Amerikas definitiv nicht aufhören. Wenn der Krieg jetzt eingefroren wird, wird er in ein paar Jahren zurückkehren in unsere Häuser. Und die Ukrainer sind der Schweiz für ihre Hilfe sehr dankbar, aber wir bitten darum, nicht aufzuhören. Gebt unserem Volk eine Chance zu überleben, bitte.
Welche Hoffnungen hast du für ein baldiges, aber eben auch gerechtes Ende des Krieges?
Ich möchte immer noch glauben, dass die Ukraine alle besetzten Gebiete zurückerlangt und dieser Völkermord am ukrainischen Volk endet. Ukrainische Experten sagen, dass alles, was Russland tut, Genozid ist. Es gibt eine Definition von Völkermord in der UN-Resolution. Und nach diesen Kriterien ist der derzeitige Krieg Genozid. Es geht nicht um Territorium, Sprache oder Religion. Ich glaube, dass die Kämpfe bis Ende des Jahres nachlassen werden, aber Raketen werden weiterhin von Zeit zu Zeit in Wohnhäuser fliegen. Denn Putins Ziel ist, dass das ukrainische Volk in Angst lebt eigentlich. Es ist nicht einfach, wie die ganze Welt denkt. Außerdem wird Russland weiterhin die Geduld Europas auf die Probe stellen. Es ist meiner Meinung nach. Und die Sicherheit der Ukraine ist direkt mit der Sicherheit Europas verbunden. Eine Kapitulation der Ukraine würde bedeuten, dass Putin alles erlaubt wird. Und wenn dem Aggressor alles erlaubt wird, wird er nicht aufhören. Wir können das immer erinnern.
Svetlana Prokopchuk haben wir gehört. Sie ist ukrainische Journalistin und leitet auf Radio Rabe die Sendung Ukrainische Welle. Das war eine gekürzte Version des Gesprächs. Die gesamte Version gibt es auf rabe.ch/info zum Nachhören.
Rabe Info.
Im Jahr 2012 kritisierte die Band Pussy Riot in ihrem Punk-Gebet in einer Kathedrale in Moskau die Verbindungen der orthodoxen Kirche mit der Staatsmacht. Das Bandmitglied Diana Burkott entging der Repression, da sie als einzige unerkannt blieb. Nun ist sie zusammen mit dem kanadischen Duo New Age Doom auf Europa-Tournee. Sie wolle die Bühne nutzen, um jenen eine Stimme zu geben, die diese Möglichkeit in Russland nicht haben, so Diana Burkott. Ursi Krim war beim Konzert letzte Woche in Biel mit dabei und hat sich anschließend mit Greg Valou und Erik Breitenbach von New Age Doom unterhalten.
Hey, this is Greg Valou from New Age Doom from Vancouver, Canada. And my philosophy when it comes to music is anything can work given the right intention. And so for our band, New Age Doom, we like to combine all kinds of different sounds, all kinds of different ideas, music from all over the world, instruments that exist and don't exist, genres that would never go together. We think we can combine them and find a way that speaks to the mind and speaks to the heart.
Erik Breitenbach from New Age Doom. We are a collaborative band on tour right now. It's the two of us, but on our albums we collaborate with many artists, and I think just our approach to music and our style sometimes just pulls people in. And so when we met Diana, we really hit it off and just decided to play shows together and start recording, and things are just happening, and it's really fun.
I really relate to what Diana is going through because I also was born in Russia a long time ago. I haven't lived there for over 35 years, but it's very painful to see your country falling apart and turning into a fascist nightmare, losing your friends, losing connection to your family. And so I really admire her for starting a new life, starting a new project. Both as a musician and as a person, reinventing herself. And it's a great privilege to be able to support her on that journey. This is the second tour we've done with her in Europe. We did one earlier in 2024 in October. And seeing her develop her craft and her offering and her program is really awesome, because she just gets better and better and stronger and stronger. So I'm really happy to be a part of her journey as an artist.
Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wir sind am Ende angekommen vom Rabe Info am heutigen 24. Februar. Habt ihr Anregungen, Feedback oder Kritik zur Sendung? Dann schreibt uns doch eine Mail an inforedaktion@rabe.ch. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt's morgen wieder. Zum heutigen Info beigetragen haben nur Pio und Martin Schwarzwelle und Ursi Kim. Am Mikrofon verabschiedet sich Sarah Heinzmann. Schön, dass ihr die Schätze gelöst. Macht's gut und bis bald.
Rabe-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.